Ja, moin. Schön, dass ihr alle da seid zu so früher Stunde. Und dass so viele Leute da sind, hätte ich nicht ganz erwartet. Also ich hoffe, alle sitzen bequem und können alles sehen und hören. Willkommen zum Vortrag Infrastruktur und Security-Tests am zweiten Tag der CLT. Ich bin Christian und ich bin IT-Berater und Trainer bei der SVA und beschäftige mich da vor allen Dingen mit Themen wie SUSE, Red Hat, Debian, also alles, was sehr Linux-lastig ist. Und Patch-Management ist zum Beispiel auch so ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Bin auch ein sehr fauler Mensch, muss ich zugeben. Und ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist eine positive Eigenschaft. Also wenn Leute euch das Gegenteil einreden wollen, sie haben nicht recht. Denn wenn es irgendwo monotone, langweilige Aufgaben gibt, dann gehören die irgendwie wegautomatisiert, damit ich Zeit habe, mir Memes und Katzenbilder anzugucken. Denn wenn man so viel langweilige Dinge immer wieder manuell tut, dann schleichen sich Fehler ein. Und das kann natürlich nicht der Anspruch an die Arbeit sein. Von daher also auch so Dinge wie Ansible, Terraform, Python, DevOps oder manchmal auch DevOps, wenn es nicht funktioniert, das gehört zu meinem Daily Doing. Und auch so Werkzeuge wie Terraform, Packer, Vagrant benutze ich gerne. Ab und zu blogge ich mal, nicht mehr so häufig wie früher. Und ich bin Teil des Fax-Informatiker-Quintetts. Das ist ein Podcast und ich sammle ThinkPads. Und da gibt es auch einen Podcast zu. Aber das nur grob am Rande. Schauen wir doch mal, was uns heute so erwartet in diesem Vortrag. Wir schauen uns nämlich einmal an, warum sollten wir überhaupt Infrastruktur testen oder Security-Tests machen. Wer macht das heute? Vielleicht kurzes Feedback. Da gehen einige wenige Hände hoch. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Vortrags. Denn ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt, da gucken wir gleich mal rein und dann zeige ich euch ein paar Tools, die man dafür benutzen kann und ein paar persönliche Lessons learned, die wir aus Projekten mitgenommen haben. Aber warum denn überhaupt Infrastruktur testen, wenn Entwickler in ihren Code testen? Das ist so die Frage, die man sich so stellen kann, wenn das doch jemand anders schon macht, warum sollte ich das tun? Das ist natürlich richtig, das ist schön, wenn Software getestet wird. Aber das heißt ja nicht, dass das auch bei den Kundinnen funktioniert. Also bloß weil das auf deinem Rechner funktioniert, muss das nicht woanders funktionieren. Um dieses Meme auch mal hier zu positionieren. Und da habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht, die ich so im Alltag sehe. Zum Beispiel Lab-Umgebung. Gestern hatte ich die Freude, hier auch einen Workshop halten zu dürfen mit 30 Teilnehmenden. Und für die habe ich halt einfach VMs in der Cloud bereitgestellt. Und wenn du halt so deine 70 VMs hast, die testest du halt nicht manuell. Also kann man schon machen, aber dann hat man sehr viel zu tun und das zählt für mich eher so in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender. Das heißt, man hat natürlich komplexe Setups und die muss man in irgendeiner Art und Weise validieren und testen, denn da hat man Services und Abhängigkeiten. Und wenn ihr euch mal in die Lage versetzt, ihr seid Teilnehmende in der Schulung, dann wollt ihr ja auch nicht den Referenten, die Referentin darauf hinweisen, das ist ja schön, dass du mir hier eine VM hingestellt hast, aber die funktioniert leider nicht. Das ist für beide Seiten unangenehm, eine klassische Lose-Lose-Situation. Deswegen, das kann man damit verhindern. Denn manuelle Eingriffe sind natürlich unschön. Ja, wenn man 30 Leute hat und bei zwei Leuten geht was nicht, man muss nach denen gucken, dann warten 28. Deswegen sollte man das vorab immer testen. Funktioniert das alles so, wie sein soll? Sind die Services korrekt konfiguriert? Und natürlich der Klassiker Firewall DNS. Ne? Ja, immer Firewall und DNS. Das sollte man dann vielleicht auch testen. Darüber hinaus kann man sich auch mal anschauen, wenn man in Projekten unterwegs ist. Also selbst wenn man jetzt die 100. Installation einer MariaDB-Datenbank vorgenommen hat oder eines Clusters, es sieht ja immer anders aus. Also bei Kunde A sieht es halt so aus, bei Kundin B hat man vielleicht eine andere Distribution, andere Hardware unten drunter. Das heißt, das lädt ja auch dazu ein, das mal zu testen, weil Maschinen eben unterschiedlich sind. Manche haben Cloud, manche nicht und Netzwerktopologie ist auch immer anders. Und natürlich auch die Frage der bevorzugten Linux-Distribution, die kann zuweilen fast schon religiös diskutiert werden. Wenn man das einmal schön testet und sich dafür Unit-Tests schreibt, macht es das Ganze ein bisschen einfacher. Mein absolutes Lieblingsthema, Air-Gapped-Umgebungen. Wer hat die Freude, mit Air-Gapped-Umgebungen zu arbeiten? Hier gehen auch einige Hände hoch. Mein Beileid, das ist ein Quell unerschöpflicher Freude, wenn Dinge, die man 100-mal getestet hat und sie 100-mal funktioniert haben, dann natürlich in der Air-Gapped-Umgebung nicht funktionieren, weil man nicht daran gedacht hat, dass die Ansible Galaxy ja im Internet steht und nicht im eigenen Netz zum Beispiel. Oder man irgendwo eine Anwendung hat und mit NPM werkelt und feststellt, Mist, komme ich nicht dran. Also das ist auch immer ein Thema, das man im Hinterkopf behalten kann. SE Linux auch. Wird von sehr vielen abgeschaltet. Auch das kann natürlich eine Ursache sein. Wie viele Leute schalten SE Linux ab? Kleines Stimmungsbild auch hier. Eine Hand geht hoch, da müssen wir später nochmal reden. Genau. Ja, also auch das kann man natürlich prüfen im Vorfeld. Oder auch so ein Klassiker, ihr installiert irgendeine Anwendung und ihr wisst, die braucht 4 CPUs, 32 GB RAM oder so und so viel Storage oder vor allen Dingen performanten Storage. Das ist ja auch was man prüfen kann. Also wie viel IOPS geht auf meinem System durch? Und wenn ich natürlich eine In-Memory-Datenbank irgendwo habe, die dann aber nicht genügend RAM hat, dann kann ich halt mit so einem Prerequisite-Check einfach vorher abfragen und gucken, dass die Anforderungen auch erfüllt sind. Das sind ja alles Informationen, die liegen vor, im Idealfall in den Herstellerdokumentationen der Produkte, die man da eben installiert. Und dann kann man auch schon mal so einen Arbeitstag vergeuden, wenn man das nicht vorher prüft und sich fragt, warum stürzt eigentlich diese Anwendung immer ab bei 90%, wenn ich sie installieren will. Möglicherweise liegt es daran, dass ich zu wenig Ressourcen habe. Drittes Beispiel, das ich persönlich sehr interessant finde, ist das Thema Security Hardening. Und da gibt es auch spannende Frameworks. Ich finde zum Beispiel DevSec sehr interessant. Das gucken wir uns auch später an. Das ist ein Framework, womit man Linux, SSH und auch einzelne Applikationen wie Apache zum Beispiel härten kann. Ein Pendant dazu wäre auch Ansible Lockdown für die Leute, die sich für SIS und Stick Hardening interessieren. Wenn man Kubernetes macht, gibt es auch so Dinge wie Kubebench. Also auch da gibt es endliche Tools für den Fachbereich, in dem ihr euch bewegt, um da einfach nochmal die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen. Und vor allen Dingen auch, und das unterschätzt man, Hersteller bieten auch meistens gute Hardening-Guidelines ein. Also wirklich eine einfache Dokumentation, wo die Fakten drinstehen. Und auch das kann man natürlich in Code gießen, um dann eben auch das abzufragen. Also zum Beispiel, es gibt den HashiCorp Vault Production Hardening Guide. Für RHEL und SLES gibt es auch Security Hardening Guides, wo wirklich dann auch drinsteht, wie macht man hier ordentlich FIPS und was sind so übliche Security-Einstellungen, die man hier vielleicht vornehmen könnte. Also da auch ein paar Links. Die Slides gibt es natürlich nachher über das Portal der CLT, kann man sich dann nochmal durchlesen. Aber vielleicht genug der Prosagen, vielleicht gucken wir uns mal an, was für Tools gibt es denn so oder welche Möglichkeiten. Und ein Werkzeug, das denke ich mal auch hier viele benutzen werden, ist Ansible. Und da gibt es eben auch die --check und --diff Parameter. Das sind dedizierte Modi, die man einzeln oder auch zusammen benutzen kann, um beispielsweise die Änderung abzuschätzen. Das ist ja auch so der Klassiker, ihr habt das in der Testumgebung verprobt und dann traut man dem Code vielleicht noch nicht so ganz und fragt sich, wenn ich das jetzt auf der Produktion mit 400 Maschinen ausführe, was wird denn da geändert konkret? Also so immer dieser Moment, wo einem der Schweiß auf der Stirn klebt, dann vielleicht vorher mal mit Check und Diff arbeiten, kann man auch wunderbar in einer CI/CD-Pipeline packen. Geht auf Task oder eben auf Playbook oder Rollenebene in dem Kontext und zeigt euch dann zum Beispiel, was gemacht werden würde. Also Check überprüft halt einfach nur, welche Änderungen würden getätigt werden. Wichtig ist aber hierbei, das unterstützt natürlich nicht jedes Modul. Also am besten vorher nochmal die Doku lesen, ob eben das Modul, das ihr verwendet, das auch wirklich unterstützt. Wenn das nicht so ist, steht das meistens irgendwo fett unten drin. Und wenn ihr natürlich aufeinander aufbauende Aktionen habt, die das dann nutzen, dann kann das natürlich fehlschlagen. Also wenn ihr erst ein Paket installiert und dann habt ihr ein Skript, was dann in der Datenbank, die ihr gerade installiert habt, in irgendeiner Art und Weise irgendwas auspackt, entpackt, initialisiert, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Aber es kann ein grobes Gefühl geben. Diff wiederum listet dann auf, welche Änderungen tatsächlich dann noch ausgeführt wurden. Und wenn man das halt kombiniert mit Check, dann würde man halt detailliert sehen, was denn konkret geändert werden würde. Vielleicht ein kleines Beispiel hier. Da haben wir einmal hier einen Task Update Configuration. Da wird einfach nur ein Textfile kopiert in einen Ordner, beziehungsweise hier wird sogar, damit es auf die Folie passt, einfach nur was reingeschrieben, also eine fiktive Anwendung, wo zwei Module aktiviert werden. Und wenn ich das jetzt ausführe mit Check und Diff, naja, dann sehe ich eben hier zum Beispiel, dass vorher war diese Datei nicht existent und leer und danach sehen wir, dass hier eine Zeile reingeschrieben wurde und wir sehen hier auch unten mit dem Cut-Befehl, die ist nicht wirklich angelegt worden. Also das war einfach nur mal, um zu gucken, würde das denn das tun, was ich erwarte, und das kann dann hier schon mal helfen. Wenn man das Ganze jetzt aber ordentlich testen möchte, dann gibt es hier ein weiteres Modul, das ist das Assert-Modul von Ansible. Das gehört zu Ansible Core, ist also in jeder Ansible-Installation enthalten. Und das überprüft halt eben einfach, ob die Ausdrücke, die ihr hier hinterlegt, zutreffen. Ja, da kann man auch mit Success- und Error-Meldungen arbeiten, damit man sieht, okay, passt, passt nicht. Und das kann natürlich, wenn man mit Ansible Facts arbeitet, wo ihr ja die gesamten Meta-Informationen eures Systems seht, und mit Jinja 2 kann man da einiges abfragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für alle Use Cases geeignet ist, aber es ist etwas, das dabei ist. Ja, also Batteries Included war ja auch lange der Slogan für Ansible. Es ist mit dabei und deswegen kann es durchaus Sinn ergeben, das zu verwenden. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ihr habt ein Playbook ausgeführt, habt da Firewall, Datenbank, was auch immer konfiguriert und ihr wollt im Nachgang gucken, ob das eben auch wirklich so ist, dann könnt ihr das als weiteren Task in euer Playbook mit reinschreiben und habt dann am Ende auch nochmal eine Validierung zum Beispiel. Oder Klassiker, ihr habt eine Rolle geschrieben, die irgendeine tolle Anwendung installiert und ihr wollt vorher checken, naja, ob genügend CPU-RAM und das richtige Betriebssystem installiert ist. Dafür kann man es benutzen, ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Jinja 2, muss ich zugeben. Also der Syntax mit doppelten geschweiften Klammern und diesen sehr einfach zu merkenden Filternamen und der Syntax, der auch sehr einfach von der Hand geht, ist für manche Sachen okay, aber ich habe jetzt nicht Lust, so einen Fünfzeiler als Jinja-Ausdruck zu schreiben. Das tut mir immer so ein bisschen weh. Deswegen, wenn ihr wirklich komplexe Infrastrukturtests habt, dann ist das möglicherweise nicht das richtige Tool. Aber vielleicht auch hier ein kleines Beispiel. Hier ist so ein Prerequisite-Check. Das ist jetzt hier so eine Rolle, um SUSE Multi-Linux-Manager zu installieren. Und da wird halt abgefragt, dass ich auch wirklich hier entsprechend den richtigen Service-Pack habe. Also hier /15 SP4. Kann ich wunderbar abfragen, die über den Ansible-Fact und kann das auch korrelieren mit der Version der Anwendung, die ich hier installieren möchte und kriege dann eben entsprechend entweder eine Fehlermeldung, dass ich upgraden möge oder es gibt eine Bestätigung, okay, hast das richtige Betriebssystem, weiter geht's. Man kann aber natürlich auch Logs überprüfen, ja, also das wäre jetzt so ein einfacher Test nach einer Installation, ob das so funktioniert. Da wird hier bei einer fiktiven Anwendung werden die Logs extrahiert und eben in der Variable zwischengespeichert und mit der kann ich dann interagieren und kann zum Beispiel mit unserem allseits sehr geschätzten Tool der regulären Ausdrücke danach suchen, ob ein bestimmtes Schlagwort drin vorkommt und wenn nein, dann gibt es eine Fehlermeldung und ansonsten halt eben die Bestätigung. Wenn einem das zu mühsam erscheint, dann gibt es zum Beispiel Werkzeuge wie GOS. Das finde ich ganz interessant. Das ist imperativ und deklarativ. Wird lokal ausgeführt, ist, wie der Name schon verlauten lässt, in Golang geschrieben. Gibt es für Linux, Windows, macOS. Es gibt sogar dedizierte Varianten für Container, Docker, Compose und auch Kubernetes, wenn man das möchte. Und ist ein sehr, sehr schnelles Unit-Testing-Framework. Und schreibt mal seinen Code in YAML, sehen wir uns gleich mal an. Und da gibt es halt für alles mögliche Ressourcen. Also es gibt ein Modul, da kann ich nach Paketen suchen. Es gibt ein Modul, da kann ich mir die Inhalte und Berechtigungen von Dateien ausgeben lassen und so weiter. TCP-Ports checken. Und das finde ich halt deswegen interessant, weil das ist ja auch ein Vorteil von Golang-Anwendung. Es ist halt ein Single-Binary, das feuere ich einfach irgendwo hin und fertig. Ich muss das nicht groß mit Abhängigkeiten installieren und da irgendwelche Dinge tun. Einfach ausrollen und fertig. Und der Syntax ist auch relativ easy. Also ist hier, gut, das ist auch wieder so ein bisschen Meinungssache. Ich frage jetzt mal lieber nicht nach, ob ihr eher Team YAML, Team JSON oder Team TOML seid. Auch das, glaube ich, könnte man fast schon religiös diskutieren. Aber ich glaube, es ist, selbst wenn man jetzt keine Entwicklerin ist, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, was hier wohl passiert. Also es gibt dieses File-Modul, da habe ich einen Pfad, Test-Text mit exists true, soll dann gefragt werden, ob die Datei auch tatsächlich existiert. Ich kann hier auch den Content direkt eintragen. Ich kann natürlich auch hier wieder mit regulären Ausdrücken arbeiten. Dann haben wir noch ein weiteres Beispiel, da wird ein Kommando ausgeführt, echo 15. Naja, und dann überprüfe ich halt, ist der Status 0 und kann sogar auch hier dann mir die Ausgabe angucken und kann sagen, das ist wohl eine Zahl und die sollte größer als 10 und kleiner als 50 sein und ja, feuer doch mal bitte noch diesen regulären Ausdruck drauf, dass da wirklich nur zwei Zahlen drinstehen und ein Timeout kann ich auch definieren zum Beispiel. Das Ganze geht auch mit Webseiten, also hier zum Beispiel wird eine spezifische Webseite aufgerufen, die sollte einen spezifischen Return-Code haben, hat auch einen Timeout und man kann hier dann auch mit Variablen entsprechend den Body abfragen. Mit Paketen, ähnliches Prinzip, Name des Pakets, man kann sagen, es soll installiert sein und kann auch eine spezifische Version angeben. Das waren jetzt wirklich nur so 4 kurze Beispiele, die Doku ist ja sehr umfangreich und es ist wirklich super schnell, dieses Tool. Also diese Checks, wenn man die hier ausführt, habe ich hier mal gemacht, GOS Validate und dann hat man halt einen YAML-File, wo der Code drinsteht. Hat jetzt in dem Fall hier, wurde das Paket Nginx nicht installiert. Das sehen wir hier auch so ein bisschen. Package Nginx installed, expected false to equal true. Also heißt so viel wie, das soll installiert sein, hast du aber nicht installiert. Und deswegen wird auch der Check nach der Version geskippt, weil etwas, das nicht installiert ist, muss ich die Version nicht überprüfen. Und das ist halt in unter einer halben Sekunde durchgerauscht. Das ist schon beachtlich. Und wenn man wirklich große Test-Suites hat mit Hunderten von Tests, dann wäre das, glaube ich, echt ein Tool, das man sich mal angucken könnte. Wenn ihr jetzt aber sagt, boah, nee, Golang ist nicht so mein Ding, und ihr lieber Ruby benutzt, auch fein. ServerSpec ist euer Tool. Ja? Ähnliches Konzept ist ein Plugin für ein Framework, das RSpec heißt, was halt auch ein Ruby-basiertes Testing-Framework ist. Auch da habt ihr deklarativ eure Tests, die ihr definiert. Auch das führt man lokal aus. Ihr könnt das aber auch mit SSH auf Fremdmaschinen gehen, WinRM, oder könnt auch die Docker-API benutzen. Gibt es für die gängigen Betriebssysteme, und auch hier gibt es wieder viele Ressourcen. Die Klassiker, Dateien, Schnittstellen, User, Groups, alles was dazugehört. Und aber auch hier sei nochmal auf die Dokumentation verwiesen, die da deutlich ausführlicher ist, als ich es gerade bin. Vielleicht auch ein Beispiel hier. Ich tue mir so ein bisschen immer schwer mit Ruby-Code, weil ich den Syntax so ein bisschen merkwürdig finde. Und das meine ich, ist echt wertfrei. Also wenn man halt sich viele Programmiersprachen angeguckt hat, hat man alles irgendwie schon so ein bisschen mal gesehen. Und Ruby gibt mir regelmäßig diese WTF-Momente, weil der Syntax dann doch so ein bisschen komisch aussieht. Aber wenn man gerne Ruby benutzt, dann glaube ich, ist es das Tool, das ihr euch anschauen solltet. Wir haben hier quasi eine Suite, Describe, Localhost, Do und alles, was zwischen Do und End steht, das sind halt die Tests, die wir jetzt auf dieser Maschine einmal ausführen wollen. Es gibt auch Add-ons, das in Ansible zu integrieren, dass ihr halt nicht spezifisch die Hosts eintragen müsst, sondern halt eben einfach euer Inventory durchrattert, das geht auch. Und wir haben hier immer Blöcke, die mit Describe beginnen. Und dann haben wir einen Modulnamen, also wie File zum Beispiel, als Parameter dann den Pfad zur Datei. Und wirklich sehr, sehr simpel gestaltet, so Dinge wie It should be file. Also das ist, selbst wenn ich überhaupt nicht programmieren kann, ja, und ich mir das nur angucke, was mein Kollege, meine Kollegin da gebaut hat, kann ich schon grob nachvollziehen, was hier eigentlich gerade passiert. Das Gleiche gilt hier für das Command-Module, da gebe ich eben ein konkretes Kommando an und kann dann hier auch auf Eigenschaften zugreifen, wie zum Beispiel STDR für die Standard-Fehlerausgabe, und kann dann hier auch sagen, das sollte folgenden Ausdruck matchen, also da sollte No Such File or Directory drinstehen. Dann gibt es Module für die Cron-Tab-Konfiguration, wo man spezifische Einträge suchen kann. Für Netzwerk gibt es für ein Gateway was zum Beispiel, für Pakete. Also hier zum Beispiel soll geprüft werden, ob ein Apache installiert ist. Und it should be installed ist dann wirklich naheliegend, was hier vermutlich passiert. Wenn man jetzt sagt, okay, Infrastruktur testen schön gut, aber Security finde ich ja eigentlich noch spannender. Das ist richtig. Also nicht nur das Härten neuer Systeme ist ja wichtig, weil bloß weil ihr heute ein System installiert und das sicher ist, heißt das nicht, dass das in einem halben Jahr noch der Fall ist. Das heißt, selbst eure Bestandssysteme, die solltet ihr regelmäßig reauditieren und dann vielleicht doch nochmal abhärten. Naja, und je nach Größe eurer Systemlandschaft kann das schon ein bisschen Aufwand sein. Wer macht das von euch regelmäßig nochmal reauditieren und absichern? Ein paar wenige Hände gehen hoch. Ist natürlich aufwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Und da gibt es ein Tool, was dabei helfen kann, das ist DevSec. Das macht nämlich genau das, das auditiert und härtet Server. Das heißt, es gibt da sogenannte Baselines, also so eine Konfiguration. Das ist im Prinzip eine Sammlung von verschiedenen Unit-Tests, um die Sicherheit eines Systems zu bewerten. Gibt es für Linux, SSH, Apache, für manche andere Anwendungen auch. Das heißt, ihr seht dann auf einer Skala von 0 bis 100, wie schlimm ist es. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Wenn ich weiß, wie schlimm es ist, will ich ja auch wissen, wie kann ich es besser machen. Und da gibt es dann auch fertige Ansible- und Puppet-Automatismen für die Härtung. Das heißt, ihr könnt dann einfach eine Ansible-Rolle nehmen, dagegen feuern und dann wird das, was gefunden wurde, abgehärtet. Erster Hinweis, nicht in der Produktion ungetestet machen. Die Systeme sind dann in aller Regel sicher, aber führen keine VMs in Container mehr aus, weil Netzwerk abgehärtet wird auch. Also das bitte in der Testumgebung vorher ordentlich validieren. Man wird es euch danken. Und diese Baselines, die basieren eben auf gängigen Quellen wie die Sys-Benchmarks, die NSA Hardening Guides und auch teilweise die Best Practices der Hersteller der Betriebssysteme und Anwendungen. Also, und ist ja alles im Quellcode nachvollziehbar. Es gibt für die Rollen Variablen, um gewisse Härtungen auch wieder abzuschalten, ja, weil das System soll ja noch funktionieren danach. Und was hier benutzt wird, ist auch ganz interessant. Das Projekt nutzt derzeit ein Tool, das heißt InSpec. Und das ist halt auch ein Testing-Framework wie RSpec und ServerSpec. Das heißt, wenn ihr das eine kennt, dann könnt ihr das andere eigentlich direkt benutzen, weil der Syntax sehr identisch ist. Und wenn ihr aber eher sagt, nee, Ansible ist eher so mein Tool der Wahl, dann könnt ihr natürlich Ansible Lockdown benutzen, was einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt, wie DevSec das tut, aber GOS für Testing benutzt. Ja? So InSpec ist auch so ein bisschen umstritten. Das gehört mittlerweile zur Chef Suite, und Chef hatte vor einigen Jahren ja auch mal eine Änderung des Lizenzmodells oder der Software-Lizenzierung im Sinne von, welche Lizenz verwendet wird für den Quellcode. Das heißt, die fertig kompilierten Artefakte, die es bei chef.io gibt, die haben eine proprietäre Lizenz, die dürft ihr nur für Evaluierungs- und Lernzwecke benutzen, außer ihr seid Geschäftskunde, dann sollt ihr dafür bezahlen. Und der Quellcode ist aber auf GitHub. Das heißt, ihr könnt den Quellcode selbst mit Gem, Bundle oder so installieren. Und dann dauert das so 10 Minuten, bis das kompiliert ist, und dann habt ihr die Open-Source-Variante. Ist vielleicht relevant, wenn man so POCs für Kunden macht, dann muss man ja schon darauf achten, dass man die Lizenz auch einhält. Also das ist so ein bisschen der einzige Nachteil daran. Und bei Ansible Lockdown hat man das halt eben nicht, weil das ist ein Open-Source-Projekt. Es gibt ein paar Repos, ich glaube Kubernetes ist da auch mit dabei. Die kriegt man nur als GitHub-Sponsor, ne? Aber die gängigen Dinge für Betriebssysteme, die sind da so mit drin. Und auch da ist halt eben, gibt es dedizierte Inhalte für Stick und Sys-Härtung. Aber vielleicht ein Beispiel, weil wir es gerade von InSpec und DevSec hatten. Das ist jetzt hier wieder so ein Test. Und ihr seht hier halt schon die DNA, woher das Ganze kommt, dass das halt an Server-Spec orientiert ist. Hier heißt es halt Control. Das heißt, wir haben hier so einen Test zum Beispiel für Pakete. Der hat einen Security-Impact. Also da gebe ich eine Nummer an, wie schwerwiegend wäre diese Regel, wenn ich sie breche. Hab dann einen Titel und auch eine Beschreibung. Hier zum Beispiel ein Hinweis, Telnet nicht installieren, kurze Beschreibung. Naja, Telnet ist halt unverschlüsselt, deswegen willst du es nicht benutzen. Und dann habe ich hier auch wieder, und das kennt ihr schon von einer der vorherigen Folien, eben hier Code, der dann das Paket beschreibt, Telnet-D und it should not be installed. Also kann man auch als Nicht-Techie, glaube ich, grob verstehen, was hier passiert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz charmant, weil wenn jetzt so ein Auditor kommt und sagt, ja, zeigt mal eure Security-Guidelines, dann kann ich das schon vorlegen und meistens kann man sich dann aus dem Zusammenhang rauslesen. Also auch als Nicht-Techie durchaus verständlich. Ausführen kann ich das Ganze dann mit InSpec.exec. Dann gebe ich im Prinzip den Ordnernamen an, der Baseline, wo dann die ganzen Unit-Tests drin liegen, und mit T oder minus Connection Type oder so, gebe ich dann an, ist es der Localhost, ist es ein SSH-Host, ist es Docker. Also ich kann das auch direkt gegen meine Container feuern, wenn ich möchte. Und kriege dann halt eben hier so ein Report. Diese und jeder Check sind durchgelaufen, so und so viele fehlerhaft und so viele wurden geskippt. Das ist jetzt hier bei der Suite relativ viele Tests, fast 200 Stück. Und ja, dann weiß ich halt am Ende, wie schlimm es aussieht in meiner Infrastruktur. Und das Schöne ist, der nächste Schritt ist dann einfach, ich installiere mir die Ansible Collection von DevSec, die es in der Galaxy einfach gibt, DevSec Hardening. Da sind Rollen drin für Betriebssystem, für SSH, für ein paar andere Dinge. Und dann schreibe ich mir ein einfaches Playbook, wo ich dann eben diese Hosts referenziere. Natürlich sollte ich Become of True setzen, wegen Root-Berechtigung, habe dann hier meine Rolle. Und es gibt sehr viele Variablen dafür. Und das ist, was ich vorhin sagte, ein sicherer Server, der keine Container und VMs mehr ausführen kann. Da gibt es zum Beispiel, und das steht ganz oben in der Doku, wenn man sie dann liest, da werden auch Kernel-Parameter gesetzt, die IPv4-Forwarding abdrehen. Naja, und dann können halt meine Container, meine VMs nicht mehr nach draußen kommunizieren. Und wenn ich aber diese Ausnahme definiere, und es ist wirklich nur hier zwei Zeilen Quellcode, dann habe ich danach dann trotzdem wieder mein funktionales System. Also nichtsdestotrotz, man muss es halt ordentlich testen. Das kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Will ich hier gar nicht schönreden. Aber prinzipiell lohnt sich schon, da mal reinzugucken. Ja, sieht dann so aus, führe mein Playbook aus, führe nochmal meinen Check aus und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass 182 Tests erfolgreich waren und das hat, keine Ahnung, 5 Minuten gedauert. Das würde man manuell nie in dieser Zeit hinbekommen und dadurch, dass es Ansible ist, kann ich das natürlich gegen hunderte Hosts feuern, theoretisch, und somit noch mehr Zeit sparen. Wenn wir jetzt etwas umfangreiche Unit-Tests schreiben wollen, bin ich ein ganz großer Freund von Testinfra. Das ist ein Plugin für ein Tool, das PyTest heißt. Und ihr ahnt es vielleicht schon, das ist ein Testing-Framework in Python. Und das kann man halt benutzen, um den tatsächlichen Zustand von Systemen zu überprüfen. Also Klassiker, ihr habt Ansible, Solstack, Puppet, was auch immer. Und danach wollt ihr checken, wie eure Systeme aussehen, dass sie auch wirklich den Zustand haben, den ihr erwartet. Und habe ich zum Beispiel auch bei meiner Schulung gestern benutzt. Und das ist echt ein Tool, das ja sehr nützlich ist. Ist im Prinzip das Pendant zu Server-Spec, nur halt eben in Python. Und auch das hat wieder viele Backends. Also ich kann das auf der lokalen Maschine ausführen. Ich kann das über SSH, WinRM auf andere Maschinen loslassen. Und die Klassiker Docker, Podman, LXC, LXD sind auch mit dabei. Es gibt sogar Add-ons für kubectl und OpenShift. Also auch das geht. Und es integriert sich wunderbar in Ansible. Deswegen nutze ich es halt so gerne, weil ich feuer mir irgendwo 70 VMs raus, habe dann mein Ansible Inventory und das gebe ich an Testinfra weiter und dann werden direkt nach dem Deployment die ganzen Maschinen getestet und ich kann im Prinzip draufdrücken, gehen Kaffee trinken und sehe dann, okay, deine 70 Maschinen, da ist irgendwo ein Fehler und dann kann ich den noch schnell beheben. Das Schöne ist, wenn ihr selbst programmiert, man kann das auch ohne PyTest benutzen. Also wenn ihr eine eigene Python-Anwendung programmiert und ihr wollt da so Self-Testing, Self-Healing mit einbauen, dann kann man das auch benutzen. Und ihr könnt sogar, wenn ihr Nagios oder Ezinga benutzt, gibt es eine Nagios-kompatible Ausgabe, damit man das dann auch schön im Monitoring sieht, dass die Tests alle grün sind. Also auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Module wieder mit Eigenschaften. Ihr seht, das wiederholen sich immer. Umgebungsvariablen, Dateien, Interfaces. Ich finde es deswegen interessant, weil es halt ein relativ einfacher Syntax ist und die Lernkurve überschaubar ist. Also ich bin halt eher so ein mittelprächtig lausiger Programmierer. Ich habe das nie ordentlich gelernt. Immer nur so ein bisschen selbst mit Büchern und Tutorials versucht beizubringen. Also jeder, der das ordentlich gelernt hat, würde vermutlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das kriegt man auch als Nicht-Programmiererin hin. Auch hier ein Beispiel vielleicht. Das sind jetzt hier drei Tests. Wir haben hier den einen Test, Test Firewall. Das ist einfach eine Funktion, wie ich sie in Python eben definiere. Hier auch gleich mit einem ordentlichen Kommentar, ja, den man auch dann automatisiert in eine Doku rausrendern lassen könnte. Und dann habe ich eine Variable Service und dann sage ich einfach nur, diese Variable Service, die zeigt auf den aktuellen Host, das können ja beliebige sein, wir haben ja gehört, Ansible-Integration, na, das rotiert ja dann immer. Da benutze ich das Service-Modul und sage, der Service heißt Firewall-D.Service. Und mit assert service is enabled und assert service is running habe ich einfach zwei Cases, die sagen, okay, der Dienst soll jetzt laufen und der soll auch beim Reboot wieder laufen. Und das sind einfach nur drei Zeilen Code und schon kann ich auf mehreren hundert Systemen im Prinzip das abfragen und testen. Anderes Beispiel, Test Lab Users. Das ist einfach, bei den Schulungsumgebungen legen wir immer so einen User an, wo die Leute sich dann anmelden können. Der sollte natürlich dann ein User Home haben. Das heißt, hier die User Variable, Host Modul, User Modul. Ich gebe einen spezifischen User an und sage, okay, das Home Dir, das wird vermutlich in dem User spezifiziert sein. Wenn ich den anlege, muss ich das ja tun. Und dann kann ich einfach hier sagen, okay, von der Variable User gibt es eine Variable Home und da steht halt der Pfad drin. Dann habe ich drei Testcases. User sollte existieren, Home Dir sollte ein Ordner sein, idealerweise, und keine Pipe oder ein Gerät. Und der User sollte mit dem Username übereinstimmen, ja, dass auch da die Berechtigung passen. Ja, und ansonsten kann ich noch einen weiteren Test definieren, dass der Webserver auch lauscht. Auch hier wieder Variable, Host, Modul Socket. Dann gebe ich eine Pseudo-URL an, TCP. 0000, Port 80, und dann kann ich sagen, sollte halt eben lauschen. Ich kann natürlich noch mehr Tests machen, kann dann gucken, was kriege ich als Antwort zurück, aber in aller Kürze mal so drei Beispiele, die hoffentlich greifbar sind. Ja, die Tests kann man auch parametrisieren, also das geht auch, wenn man da wirklich größere Suites hat, und ich würde auch empfehlen, wenn ihr wirklich mehrere, so 30, 40 oder noch mehr Tests habt, die vielleicht in einzelnen Dateien aufzuteilen, also vielleicht generische Tests, dann die Tests für meine Anwendung, dann vielleicht Smoke-Tests von extern, um zu gucken, dass die Anwendung auch für Leute von draußen funktioniert. Und dann hat man einfach schönen wartbaren Code aufgeteilt auf mehrere Dateien. Und auch Lessons Learned von der CLT letztes Jahr. Es gibt ein sehr schönes Plugin, das heißt PyTest Exist. Python hat es ja jetzt nicht so ganz mit Parallelisierung und Nebenläufigkeit, wie andere Programmiersprachen das haben. Das heißt, ich habe letztes Jahr 100 VMs gehabt und habe da Tests rausgefeuert und habe dann irgendwann festgestellt, nach einer Stunde, das ist ja immer noch nicht fertig, was ist denn da los? Ich habe ja gleich den Workshop, habe schon so ein bisschen Panik bekommen und habe gesehen, ist ja schön, dass du ein 16-Core-Notebook hast, es wird halt nur eine CPU benutzt. So, und XDist kann halt die Tests dann schedulen auf mehrere CPUs und macht dieses ganze Handling für euch. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit Sudo arbeitet. Wenn ihr Tests habt, die Root-Rechte brauchen, dann geht das nur, wenn der User, den ihr benutzt, mit NoPassWD agieren kann. Also es gibt keinen eleganten Weg, einmal ein Passwort einzutippen, das dann halt auf eurer Farm benutzt wird. Gibt es einen ewig alten GitHub-Issue zu? Ich glaube, der ist irgendwann mal mit Wonfix zugemacht worden. Man soll angeblich das mit einem Ansible Inventory und da mit einem Pfad und Force Ansible fixen können. Ich habe es nicht hinbekommen. Wenn ihr das rausfindet, freue ich mich über Feedback. Und trotzdem ist es für mich aber so, dass das echt ein gutes Standardtool geworden. Vielleicht ein Beispiel zu, weil ich gerade sagte, man kann es parametrisieren. PyTest gibt da die Parameterize-Funktion und dann kann man zum Beispiel den Test generisch schreiben, kann da dann die Paketnamen und Paketversionen hier eintragen. Hier exemplarisch mal für Lolcat und Python 3 gemacht. Und dann kann ich einfach nur den Test so schreiben, dass ich den Host referenziere und Name und Version hier rauskriege. Und dann muss ich nicht hardcoded in den Code reinschreiben, okay, bitte guck jetzt nach Python-Version sowieso. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr wirklich große Suites habt und ihr habt nicht nur ein Ubuntu, sondern ihr habt noch ein RHEL, noch ein SLES und sonst was, weil da unterscheidet sich das ja an der Stelle. Und hier noch ein Screenshot von der CLT letztes Jahr. Also PyTest XDist ist echt ein Game Changer. Das ist nur ein Teil der Test-Suite, die ich benutzt habe. Aber man sieht so hier, 36 Tests haben hier irgendwie fast fünf Minuten gebraucht damals. WLAN war irgendwie auch nicht so schnell. Und dann habe ich das nochmal mit XDist gemacht. Ja moin, 45 Sekunden. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen skaliert und ihr euch vorstellt, ihr habt nicht nur 36 Tests. Ich glaube, gestern hatte ich in Summe, was waren es, 800-900 Tests. Und dann ist es halt schön, wenn ihr nicht anderthalb Stunden drauf warten müsst, sondern das Ganze halt in fünf Minuten durchrattert. Ist ja auch nicht schlimm, wenn der Rechner kurz mal ein bisschen föhnt, aber dafür ist das alles schneller getestet. Ja, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das Plugin anzugucken. Kommen wir mal zu weiteren Lessons Learned. Also macht das regelmäßig, dass wir Schulungen halten oder auch bei Kunden Infrastruktur aufsetzen. Man hat ja irgendwann schon alles mal gesehen, wenn man immer die gleichen Anwendungen installiert. Und da wollte ich ein paar Sachen mit euch teilen. Und das erste Thema, Testen in der Produktion. Das ist schon sinnvoll, aber man muss es halt richtig machen. Das heißt, ihr solltet schon Tests schreiben, die im Idealfall nur lesen und nichts ändern. Also auch sowas wie, ich habe hier einen Test, der baut mal schnell eine temporäre Datei von irgendeinem Datenbank-Export und dann wird vergessen, die zu löschen. So ein Datenbankdump, der kann dann halt auch mal groß sein. Und wenn die Platte dann halt voll ist danach, dann habt ihr euch die Umgebung gebrickt. Und das ist halt nicht so schön. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, so ein Test, der kann natürlich auch eine Systemlast generieren. Also wenn ich jetzt eine große Datenbank habe und ich iteriere dadurch alle Einträge, die da irgendwie drin sind und mache da irgendwelche Tests im Sinne von gucken, ob das semantisch korrekt ist, dann das vielleicht nicht auf der Produktionsmaschine machen, die eh schon 90% ausgelastet ist, weil dann fressen sich die letzten 10% vielleicht auch. Und die Leute, die eigentlich auf der Maschine produktiv arbeiten sollen, die finden das dann nicht so cool. Also das muss man immer mit einbeziehen. Und auch wenn ich so komplexe Anwendungen teste, das kann dann ja auch Logs generieren. Wenn ich da hunderte Logins gegen eine Datenbank schieße, dann spamme ich mir vielleicht das Log voll. Und wenn ich dann irgendwo ein Security-Team habe, die dann halt sehen, oh, das sind 200 Logins von diesem Ansible-User, das könnte auch ein Angriff sein. Passiert gerne, wenn man auch KI-basierte Antivirenscanner hat. Durfte ich schmerzhaft lernen. Also auch das sollte man halt wirklich vorher nochmal testen und sich den Auswirkungen bewusst sein. Ansonsten, viele moderne Anwendungen haben Health-Check-APIs, also oftmals müsst ihr gar nicht selbst komplex die Anwendungen testen für euch, sondern der Hersteller hat für euch da schon einen Service für gebaut, den kann man halt auch konsumieren und kann halt gucken, dass man darüber Metriken vielleicht auswertet. Und ja, also Tests auf jeden Fall vorher in der Testumgebung testen, was ein bisschen komisch klingt, aber nicht ungetestet den Test in der Produktion ausführen, ist etwas, das durchaus sinnvoll ist, aber Hauptsache ihr testet. Also ihr wollt nicht, dass ihr irgendwie eine Schulung haltet oder dass ihr bei einer Kundin ein Produkt installiert und die müssen euch dann sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, was ihr gerade getan habt, weil ihr werdet ja eigentlich dafür bezahlt, dass das funktioniert. Das ist dann immer für beide Seiten ein bisschen unangenehm. Aber auch beim Testschreiben selbst kann man viel falsch machen. Also Klassiker, ihr habt eine Anwendung, Webserver, und es reicht halt nicht aus, den Inhalt der Config-Datei auszulesen. Also lauscht jetzt Apache wirklich auf Port 1337 oder irgendwie sowas, sondern es ist wichtig, dass ihr den tatsächlichen Zustand überprüft. Macht ein Socket auf den Port, guckt, wenn ich da einen Elo reinschreibe, kommt dann irgendwie was zurück. Ne? Also habe ich da eine Fehlermeldung in dem Text irgendwie oder ist auch das, was ich zurückbekomme, semantisch irgendwie korrekt? Also einfach nur TCP-Port 80 checken, kann man machen. Ist halt dumm, wenn dann immer nur die Hello-World-Seite antwortet. Dann ist der Test zwar korrekt, aber das, was ihr eigentlich testen wollt, nicht. Deswegen vielleicht eine kurze Frage in die Runde. Welcher Test ist jetzt besser? Test my app, host, ich habe eine Variable web, die überprüft den Dienst httpd und guckt, ist der enabled, ist der running? Wie finden wir den Test? Klingt das gut? Verhaltenes Kopfschütteln. Oder ist der Test vielleicht besser? Dass ich vielleicht so einen Test-Socket-Test habe, der guckt, ob Port 80 irgendwie lauscht. Und dann vielleicht ein weiterer Test, der mal einen Curl gegen die URL macht und auch mal schaut, ob in dem Output ein Version-String von meiner Anwendung ist und der Return-Code im Idealfall dann auch irgendwie null ist. Welchen Test würdet ihr eher benutzen? Den ersten oder den zweiten?
Alle drei.
Alle drei, ja. Genau, Einwand gerade alle drei. Das ist natürlich ein guter Hinweis, ne? Also dass man vielleicht auch das zuerst testet. Hat jetzt hier nicht ganz auf die Folie gepasst, aber ich glaube, der Punkt, den ich hier machen wollte, dass man auch die Anwendung selbst testet, hoffe, der ist rübergekommen. Also da hat man halt nochmal einen Insight in die Anwendung. Und nichtsdestotrotz sind auch Prioritäten immer wichtig. Also zu viele Anforderungen erschweren ja auch das Einschätzen von Prioritäten. Oft ist es ja so, ihr kommt spät in ein Projekt rein und da gibt's schon was und ihr versteht nicht alles, was hier getan wurde und müsst das so ein bisschen dokumentieren, vielleicht auch, was andere für euch nicht getan haben. Ja, und da würde ich halt mit den low-hanging fruits anfangen. Also jetzt vielleicht nicht den super komplexen Datenbank-Konsistenz-Check programmieren, sondern wirklich mal mit den Basics, was das System so ausmacht und die Grundparameter. Keep it simple, stupid, ja, mit einem funktionalen MVP starten und dann iterativ immer wieder neue Tests schreiben, die validieren, passen, die auch nach Rücksprache nochmal gucken, überarbeiten, wie man das ja auch so in DevOps-Manier macht dieser Tage. Und wenn man so gar nicht weiß, wie man da beginnen soll, hier nochmal ein kurzer Reminder. Also Pareto-Prinzip kann da echt helfen. Also die 80-zu-20-Regel auch, denke ich mal, dürfte ein Begriff sein. 80% der Ergebnisse, die ihr erzielt, und das können auch Tests sein, mit 20% des Aufwands generieren. Und was man halt auch lernen muss in der IT-Branche ist, es gibt halt keine 100%. Ja? Also wenn man sehr perfektionistisch ist, dann steht man sich häufig leider selbst sehr im Wege. Das sage ich als betroffene Person diesbezüglich. Manchmal muss man halt schmerzhaft akzeptieren, ein bisschen weniger tut es dann halt manchmal auch. Ja. Zu den Tests selbst noch, auch Tests testen ist sinnvoll. Also automatisierte Tests sollte man regelmäßig überprüfen und aktualisieren und das am besten ja, mit dem Testing-Framework, weil so eine Anwendung oder Systeme, die verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Das heißt, da kann man Testszenarien simulieren. Wenn man viel Ansible-Code schreibt, ist Ansible Molecule ein sehr nettes Werkzeug, das Test-Driven Development umsetzt. Und auch ganz wichtig, Dokumentation regelmäßig überprüfen. Ja, also die kann heute total sinnvoll sein, aber ich bin mir sicher, in einem halben Jahr guckt ihr über die Doku und denkt euch, was wollte ich damals eigentlich noch damit bewirken? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es gibt auch so Bots, also ich denke doch mal, dass hier alle irgendwie sowas wie GitLab, GitHub, Forgeo oder sonst was benutzen. Da kann man Bots benutzen, die dann halt regelmäßig auch gucken, die Tools, die ihr hier benutzt, die Versionen, die Frameworks, sind die aktuell, kann man da vielleicht die Version bumpen. Also gerade im Golang-Bereich ist es ja sehr beliebt, dass es da Bots gibt, die halt sagen, okay, von deinen 400 Dependencies haben 3 eine echt kritische CVE und ich habe dir mal einen PR gebaut, klick halt hier, dann kannst du mergen. Also das kann hier auch helfen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Molecule, falls das jemanden nichts sagen sollte. Das ist halt, wie schon gesagt, vor allen Dingen für Ansible-Inhalt interessant. Also wenn ihr Collections, Roles oder Playbooks schreibt, ist es das Werkzeug der Wahl. Denn das kann diesen ganzen schnöden, langweiligen Testing-Workflow für euch wegautomatisieren. Das heißt, das kann eine VM oder einen Container starten mit einer Distro, die ihr haben wollt, kann den Code dagegen feuern. Converge nennt man das dann, kann aber auch eine statische Code-Analyse machen, also einen Linter benutzen, der euch sagt, der Code ist zwar funktional, aber das macht man heutzutage nicht mehr so, mach's doch so. Also man lernt dann auch selbst noch mit dazu, wie man seinen eigenen Code verbessern kann. Und man kann auch dann direkt Unit-Test-Tools benutzen. Man kann Ansible Assert verwenden, man kann Test-Infra ausführen beispielsweise. Und im Nachgang kann man auch direkt diese Container und VMs einfach wieder wegputzen. Und ja, also das nutze ich immer für die Ansible-Inhalte, die ich so erstelle. Ist ein Python-Tool, kann erweitert geben. Da gibt es Add-ons für Container, Vagrant, OpenStack. Also da ist die Community sehr aktiv. Vielleicht noch kurz ein Beispiel, das ist natürlich YAML, ne? Ansible ist ja sehr YAML-lastig. Da habe ich einen Dependency-Treiber, die Ansible Galaxy, ich habe meinen Virtualisierungstreiber, was Vagrant ist, das heißt, ich baue mir mit Vagrant Plattformen auf, nämlich 2 OpenSUSE oder eine OpenSUSE-Maschine mit 4 CPUs, 16 GB RAM. Dann habe ich hier meine Tools, die beim Linting ausgeführt werden. Ich mache einen YAML-Lint, einen Ansible-Lint und für meine Unit-Tests in Python einen Flake 8 zum Beispiel. Das Ganze wird über Ansible getriggert und im Nachgang kommt Test-Infra und führt die Tests aus. Also wirklich ein paar Zeilen YAML-Boilerplate-Code packe ich in meinen Code rein und dann kann ich es benutzen. Und es gibt das Molecule-List-Kommando. Das zeigt euch dann an, die VM wurde erstellt, konvertiert und geprüft. Und im Endeffekt, und das ist eigentlich der Takeaway hiervon, ich habe 3 Befehle, create, converge, verify, lege mir die VMs an, werfe meinen Ansible-Code dagegen und führe die Unit-Tests aus. Und dann kann ich im Prinzip halt einfach nur zugucken, ob das Ganze funktioniert. Man kann auch nur Molecule-Tests schreiben, dann wird alles automatisch mit nur einem Kommando für einen getan. Und dadurch spart man sich halt echt viel Zeit und ja, muss das nicht manuell testen. Auf jeden Fall ein Game-Changer. Zu Doku sei noch gesagt, Dokumentation ist wichtig und war schon immer wichtig und wird vermutlich immer wichtig sein, weil in einem halben Jahr wisst ihr vielleicht nicht mehr, warum habe ich den Test überhaupt erstellt. Also was war denn eigentlich die Motivation dahinter? Habe ich überhaupt nachgedacht? So die Frage, die ich mir häufig stelle. Welche Parameter werden überprüft? Warum? Auf welchem System? Wie soll es aussehen? Was ist die Erwartung? Das könnte man halt mal hier definieren. Und das Schöne ist, man kann natürlich Doku auch direkt aus dem Quellcode heraus generieren. Also DoxyGen ist da so ein Schlagworten-Tool oder Sphinx auch ein Tool, das gerne im Python-Kontext benutzt wird. Das heißt, da könnt ihr im Prinzip durch Kommentare, die ja, speziell formatiert sind, das ist ein Parameter, das ist der erwartete Rückgabewert, könnt ihr einfach einen Großteil der Dokumentation automatisch generieren lassen und das einfach während dem Coden schon reinschreiben. Ihr seid ja eh schon in der Funktion dran. Dann könnt ihr einfach das, was ihr erwartet, reinschreiben und dann hilft das schon mal, das nachzuvollziehen. Weil es kann ja auch sein, dass nicht ihr im halben Jahr den Code euch anguckt, sondern vielleicht eine neue Kollegin, ein neuer Kollege. Und die sind meistens sehr dankbar dafür, wenn man denen so grob an die Hand gibt, worum es hier eigentlich so gehen könnte. Und Test-Frameworks haben auch häufig Protokolle wie JUnit XML, die, wenn man Pipelines benutzt, auch eine schöne Sichtbarkeit der Änderungen und der Tests generieren können. So hier ein kleines Beispiel. Auch so eine GitLab-Pipeline, die wir mal gebaut haben, da gibt es eine Test-Stage, die eben Tests ausführt, wechselt in Ordner im Git-Repository, wo unsere Tests liegen, führt PyTest aus mit einem Ansible-Inventory und aktiviert hier den XML, also JUnit-XML-Output. Dabei purzelt dann ein XML-File raus und das können wir als Artefakt an GitLab zurückgeben und generieren dadurch einen schönen Report. Jetzt kann man das natürlich nur so mittelprächtig in diesem Raum hier sehen, durch den Dark Mode, aber man hat dann hier so eine schöne Progress Bar und sieht, okay, du hast 29 Tests, 100% Success Rate und guck mal, diese Tests habe ich in so und so vielen Millisekunden ausgeführt und mit einem Klick auf Details kann ich auch genau sehen, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, also wenn man sowieso nach DevOps-Manier arbeitet und Pipelines benutzt und all das mitnimmt, was uns eben die Versionskontrolle dann mitgibt, dann muss ich halt noch nicht mal manuell den Test ausführen, sondern ich gucke einfach in die Pipeline und sehe dann, oh, da war ein Test, der hat gestern noch funktioniert. Ja, mein Pipeline-Run von gestern Nacht, der war noch erfolgreich. Und jetzt klappt es nicht mehr. Und dann fragt man sich ja immer, woran er die liegen hat. Und dann sieht man hier einfach den Quellcode und kann dann wieder einen Merge-Request aufmachen, um dann entsprechend den Fehler zu beheben, zum Beispiel. Gut, long story short, was soll das jetzt alles eigentlich bedeuten nach den 40 Minuten? Nee, vielleicht kann man sich ja die Frage stellen, bei welchem Projekt könntet ihr vielleicht Tests einsetzen? Habt ihr vielleicht auch irgendwo ein super nerviges Projekt, wo ihr manuell viel machen müsst und habt euch schon immer die Frage gestellt, wieso automatisiere ich das nicht mal ordentlich weg? Da habe ich ein paar Links für die Nachlese für euch. Also die einzelnen Frameworks, DevSec, Ansible Lockdown, die Tests-Frameworks und ein paar Dokus. Und PDF gibt es nachher auf dem CLT-Portal. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, das für euch passt. So dass ihr nicht mit 25 Karten auf der Hand an eurem Arbeitsplatz sitzen müsst, weil ihr schon wieder nicht getestet habt. Also das ist so mein Takeaway. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr Fragen habt, dann gerne jetzt.
Ja, danke für den Vortrag, der auch absolut on time war, ohne dass ich eine Zeit weiter spielen musste. Und jetzt hätte gerne Fragen oder Antworten zu seiner Frage. Ja, du hast das umfassend erschlagen, das Thema, so wie es aussieht. Alles abgedeckt, weil schlecht war er nicht, der war gut. Also von da gesehen war es tatsächlich alles erschlagen. Super, danke dir.
Freut mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.